Archäologisches Material ist nicht stumm. Es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha, ich nicht. Aber das ist okay. Und willkommen zurück aus unserer Sommerpause.
Die ein bisschen unfreiwillig war, aber macht ja nichts.
Aber macht nichts, wir hatten eine Sommerpause.
Ja.
War dein Sommer schön?
Also mein Sommer war schön, ja.
Mhm.
Nicht so verregnet wie heute, angenehm, nicht zu heiß, obwohl es da heißeste Sommer in Graz war, der zweitheißeste, drittheißeste, keine Ahnung.
Es war sehr heiß auf jeden Fall.
Es war sehr heiß, ja.
Es war sehr heiß. Was eigentlich ganz gut passt zu unserem Thema, mehr oder weniger, weil vielleicht Leute auf Urlaub waren dort und es gesehen haben und ein Bild sich davon gemacht haben.
Ah, so meinst du
da meinte ich, da wollte ich hinaus.
Warum ist unser Gebäude heute so heiß? Wir haben doch schon mal über Thermen gesprochen. Gibt es eine eigene Folge über das Baden?
Stimmt. Wir reden heute über das Pantheon.
Mhm.
Ich werde sicher noch Parthenon dazu sagen, ein paar Mal.
Mhm.
So wie bei der letzten. Wo war das, wo ich mich verplappert hatte und immer Pantheon zum Parthenon gesagt habe?
Na, irgendwo beim Killerich hast du dich einmal verplappert, glaube ich.
Habe ich?
Ja.
Das kann sein. Auf jeden Fall. Ich versuche heute ein bisschen mitzudenken und vielleicht irgendwo abzulesen, was unser Thema ist. Es ist zum Verwechseln.
Das stimmt
haben
schon.
Haben die beiden irgendwas gemeinsam, dass sie so ähnlich heißen oder heißt es eigentlich wirklich was ganz anderes?
Es sind beides heilige Gebäude, unter Anführungszeichen.
Ja.
Das Theon halt hinten deutet darauf hin, ja. Und das eine halt Parthenon, also das Jungfrauending. Mhm. Und Pantheon, Pan für was alles heißt im Griechischen und Theon, okay. Theos von den Göttern.
Okay.
Wobei man kann nicht sagen, dass es sich beim Pantheon in Rom um ein Heiligtum für alle Götter gehandelt hat, weil es gibt in der Antike nicht dieses Konzept, dass es einen Kult für alle Götter gibt. Es gibt so immer wieder so Inschriften für die Göttinnen und Götter, aber das sind eben die Göttinnen und Götter und nicht alle Götter.
Mhm.
Und es gibt halt noch was für über die unterirdischen Götter. Aber so für alle Götter, das gibt es nicht. Und deshalb ist es auch irgendwie unklar, ob dieser Name Pantheon nicht eine Art Spitzname war in der Antike.
Oh.
Weil es gibt die Überlieferung bei Cassius Dio, bei diesem Schriftsteller des 2. 3. Jahrhunderts nach, wo er die Namen herleitet. Er sagt, der Name Pantheon kommt daher, weil nämlich in der Vorhalle bzw. in der großen Rotunde Götterstatuen aufgestellt waren von allen Göttern.
Ja.
Oder die andere Deutung, die er angibt, ist, weil die Kuppel im Inneren den Himmel symbolisieren soll, ein Himmelsgewölbe darstellen soll.
Und deshalb. Pantheon alle.
Genau.
Okay. Mhm.
Aber sonst, wie der richtige antike Name dafür gelautet hat, ist ein bisschen unklar.
Okay. Also das ist unser Name. Also
das ist, ja, es ist schon, kommt schon in den antiken Quellen vor, aber es ist unklar, ob es wirklich der richtige Name für den Tempel ist oder ob es, oder für dieses Gebäude, sagen wir so, oder ob das wirklich nur so eine Art Spitzname ist, weil es hat heute auch einen Spitznamen und das ist La Rotonda.
Weil es rund ist.
Weil es rund ist.
Mhm.
Und es liegt ja heute in Rom auf der Piazza della Rotonda.
Oh, ist das ein...
Das ist benannt nach dem Pantheon, nach dem Rund... Oh. Ist der Platz benannt?
Ah, oh, nee, es ist kein Kreisverkehr oder so.
Nein, es ist kein Kreisverkehr.
Okay.
Nein, es ist wegen dem runden Gebäudeteil.
Ich verstehe.
Und wir sind im Bereich des antiken Marsfeldes, also eigentlich ein bisschen außerhalb des antiken klassischen Bereichs von Rom. Mhm. Und heute gesehen sind wir westlich von der Piazza Navona. Und im Nordosten vom Pantheon befindet sich der Trevi-Brunnen bzw. die Markussäule,
oh.
Dass man das so irgendwie
ist das so in der
kann.
Nähe, ist das alles?
Das ist relativ in der Nähe.
Mhm.
Und selber ist das relativ unscheinbar, weil wenn du schon mal in Rom warst und das gesehen hast, du stolperst halt durch die Gassen und dann siehst du so irgendwo ein bisschen freieren Platz und da steht dann diese Tempelfassade und da siehst du die Rundung dahinter. Also es deutet nicht so wirklich viel darauf an, wie das von innen eigentlich wirkt, wenn man es von außen sieht, weil es komplett eingebaut ist. Also von antiken Aussehen her oder von der antiken Platzgestaltung ist eigentlich fast nichts mehr da. Mhm. Auch deshalb, weil das antike Niveau ursprünglich natürlich tiefer war.
Klar, und rundherum die Gebäude gebaut worden sind oder wie.
Ja, mhm. Und heute geht man ja ebenerdig relativ rein. Mhm. Und in der Antike ist man über so eine fast 8 Meter breite Treppe raufgegangen, die 1,5 Meter hoch war. Also klassischer Podiumstempel, halt römischer. Mhm. Das Gebäude ist deshalb auch so gut erhalten geblieben aus der Antike. Es ist eigentlich ja fast 1:1 wie in der Antike jetzt da.
Ja.
Es sind nur ganz wenige Sachen ausgebessert worden, umgestaltet worden.
Ja, aber es muss ja wohl immer wieder restauriert worden
sein, es ist restauriert worden, ja, das schon. Aber das Grundkonzept und Teile der Innengestaltung und der Außengestaltung sind gleich geblieben.
Cool.
Weil es im 7. Jahrhundert in eine Kirche umgewandelt worden ist. Und zwar in die Santa Maria ad Martyres. Und seitdem eigentlich ja sich wieder mal wie das Schicksal von vielen antiken Gebäuden in Rom erhalten hat, weil es christlich geworden ist. Mhm. Es gibt übrigens die Episode von Alarich, wie er 410 Rom plündert,
ja,
dass er voller Achtung in das Pantheon hineingegangen ist und auf die Knie gefallen ist vor dieser Architektur, die sich ihm innen geboten hat. Mhm. Und man muss sagen, diese Innenraumgestaltung ist singulär in der römischen Kunst und bis zu diesem Zeitpunkt eben noch gar nicht so in dieser Masse angedacht gewesen, wie es dann ausgeführt worden ist.
Doch? Die Kuppel oder was?
Die Kuppel, mhm, ja. Das heutige Aussehen hat man lange geglaubt, dass das auf Agrippa zurückgeht, weil es ist eine große Inschrift am Gebäude außen drauf.
Okay.
Und da steht Marcus Agrippa Lucii Filius Consul Tertium Fecit. Ja, also Marcus Agrippa, hat Sohn des Lucius, hat es in seinem dritten Konsulat gemacht. Das wäre im Jahr 27 vor Christus.
Das ist der Herr Agrippa, ja.
Das ist der Herr Agrippa, den wir aus der Augustus-Folge kennen.
Genau.
Nur man weiß inzwischen, dass es dieses Gebäude von heute nicht das Gebäude ist, das Agrippa gebaut hat.
Okay.
Weil Agrippa hat eine komplett große Gestaltung da gehabt. Man weiß, er hat unter anderem die Agrippa-Thermen in der Nähe gebaut gehabt, mhm, und eine Neptun-Basilika und eben dieses Pantheon. Aber das Pantheon ist einmal im Jahr 80 nach abgebrannt und danach renoviert worden unter Domitian, mhm, der von 81 bis 96 regiert hat. Und danach ist es noch einmal abgebrannt, und zwar im Jahr 110 nach, durch einen Blitzschlag.
Oh mein Gott. Die Götter waren nicht zufrieden.
Da war irgendwer nicht zufrieden und hat einmal eingeschlagen. Weshalb das Gebäude dann wahrscheinlich schon unter Trajan begonnen wurde, neu aufzubauen. Man hat gewisse Elemente wiederverwendet. Aber sonst das Grundkonzept, also dass etwas ein runder Baukörper ist,
ja,
das ist beibehalten worden. Wobei, ursprünglich gibt es diesen sogenannten Vorpantheon. Und dieser Vorpantheon ist bei Grabungen im 19. Jahrhundert schon erstmal so irgendwie fassbar gewesen, aber man hat dann im 20. Jahrhundert weitergegraben und hat weitere Reste gefunden, mhm, und hat eben herausgefunden, dass es einen runden Baukörper eben gegeben hat, der aber offen war als Hof. Also das, was heute der Raum mit der Kuppel ist, war früher ein offener Hof.
Oh.
Überkuppelt wurde es erst mit dem letzten Gebäude, das eben unter Trajan begonnen wurde und unter Hadrian fertiggestellt wurde.
Kuppel kam erst dazu.
Die Kuppel kam erst dazu. Mhm. Dieser Vorraum, dieser Pronaos, wie es...
Ist der auch, der ist rund, schätze ich.
Nein, der Pronaos ist das Eckige davor, das ist dieser Eingangsbereich, der wie ein klassischer dreischiffiger römischer Tempel ausschaut. Mhm. Das ist diese kleine Vorhalle. Die ist schon ursprünglich gewesen, aber dahinter war ursprünglich ein Hof, ein Runder.
Mhm.
Und jetzt ist es halt diese Kuppel geworden.
Oben drauf.
Und man nimmt auch zusätzlich noch an, dass jetzt, also das Ganze ist Nord-Süd ausgerichtet, dass ihm, also der Zugang heute ist von Norden, das heißt, auf der Nordseite war ursprünglich ein großer, von Säulen umstellter Hof, mit Säulenhallen an den drei anderen Himmelsrichtungen, weshalb es eine Zeit lang die These gegeben hat, ob das nicht so eine Art Forum ist, das da gebaut worden ist, wie ein Kaiserforum.
Mhm.
Weil die Kaiserforen sind ja etwas Eigenes in Rom.
Mhm.
Und anscheinend war vielleicht das ursprüngliche Konzept, diesen Bereich als eine Art anderes Kaiserforum aufzufassen.
Mhm.
Agrippa eben als erster Konstrukteur von ihm weiß man ja, dass er mit Augustus sehr eng befreundet war. Und sein Plan war angeblich, laut Cassius Dio auch, dass er einen Tempel für Augustus macht. Aber man weiß ja, was mit Caesar gewesen ist, warum der ermordet worden ist, und Augustus hat sich davon distanziert, weshalb Agrippa halt das nicht als Tempel für Augustus gemacht hat, sondern als Tempel für ja, die Dea Roma bzw. für die Venus, und er hat eine Statue auch des vergöttlichten Julius Caesar reingestellt und irgendwo am Rand auch eine Statue von Augustus.
Subtil.
Ein bisschen subtil, ja. Ansonsten über die Ausgestaltung des Vorpantheon weiß man ein bisschen was, was Plinius schreibt in seiner Naturalis Historia. Da hat er drei Bücher, im 9., im 34. und im 36. schreibt er kurz einmal. Also man weiß, dass die Kapitelle der Säulen waren aus Bronze, die aus Syrakus gekommen ist. Als Bildhauer für die Ausgestaltung ist ein gewisser Diogenes von Athen überliefert. Mhm. Und im Inneren gab es Karyotiden, die als Säulenstützen gedient haben. Mhm. Und es am Dach oben Statuen. Mhm. Von denen ist heute nichts mehr erhalten.
Naja.
Man weiß nur, es hat Bernini, glaube ich, im 17. Jahrhundert irgendwelche so Glockentürme raufgebaut. Da gibt es ältere Stiche.
Aha.
Aber die sind inzwischen wieder abgetragen worden.
Okay.
Und es gibt dann auch noch etwas Lustiges über die Statue der Venus.
Blöde Frage.
Ja.
Aber ist das Pantheon der Venus quasi gewidmet oder so wie der Name sagt, allen Göttern?
Also sicher nicht nur der Venus gewidmet, sondern mehreren. Und vielleicht war es wirklich konzipiert als Art Tempel oder heiliger Bezirk für den Augustus oder für die Familie des Augustus.
Okay.
Aber es gibt ja diesen eigenen Tempel für den Divus Julius, den Augustus abrichten lässt, also für seinen Onkel.
Mhm.
Da gibt es ja einen eigenen Tempel dafür.
Mhm.
Und es gibt ja dann später weitere Venus-Heiligtümer. Nur Venus ist halt als wichtigste Göttin der Römer sehr, sehr stark präsent und halt auch immer ein Hinweis auch auf das julisch-klaudische Haus. Und deshalb hat man ihrer, also zumindest laut dem Plinius, hat ihre Statue, also die Venusstatue, hat ein Ohrgehänge bekommen, das aus einer Perle der Kleopatra gefertigt war. Anscheinend war die Perle so groß.
Riesig.
Dass man ein ganzes Ohrgehänge für eine Göttinnenstatue gemacht hat. Die Sache mit dem Namen Pantheon wird ein bisschen mysteriöser, wenn man noch dazu andere Quellen berücksichtigt, wo drinnen steht, dass vielleicht nicht das gesamte Gebäude als Pantheon bezeichnet worden ist, sondern nur diese Vorhalle. Weil da eben die Götterstatuen ursprünglich gestanden sind.
Mhm. Und das andere ein Hof war.
Und also das andere ein Hof war, genau. Also die Kuppel kommt ja eben erst später.
Mhm.
Die Kuppel kommt eben erst mit dem Baukonzept, das unter Trajan begonnen wird und unter Hadrian vollendet wird. Und man kennt einen berühmten Architekten unter Trajan.
Mhm.
Das ist Apollodoros von Damaskus, ein syrischer Architekt, der so von 60 bis 130 nachlebt. Mhm. Und er ist einer der berühmtesten zuerst Armeearchitekten und später dann Architekturarchitekten? Nein, also Ausstatter von Rom, nennen wir es mal so. Und zwar hat er in Rom das Trajansforum konzipiert, die Trajansmärkte, die Trajanssäule. Er hat den Trajansbogen von Benevent gebaut und er hat die Häfen von Portus Rome und Centum Celle errichtet, beziehungsweise auch die Villa bei Centum Celle. Also von ihm ist extrem viel überliefert. Die einen in den Quellen sagen, er ist der Konstrukteur des Pantheon, und die anderen sagen, nein, es ist nicht eindeutig. Also von dem her, wie das Ganze gestaltet ist, würde ich schon sagen, dass es ein berühmter Architekt gewesen sein muss, der dieses Konzept entwickelt hat.
Mhm.
Und Apollodor hat 3 Jahre überlebt und hatte dann ein Problem mit seinem Nachfolger Hadrian, weil Hadrian selbst ein Hobbyarchitekt war, nennen wir es einmal so.
Ist das der gleiche Hadrian wie beim Hadrians Wall?
Ja, der gleiche Hadrian,
mhm.
Der grekophile Hadrian. Und zwar hat er eben verschiedene Sachen immer wieder auch entworfen, Hadrian, und hat dann den Apollodor um seine Meinung gefragt. Und Apollodor war nicht immer so toller Meinung, weshalb einmal Hadrian ihn verbannt hat aus Rom. Und dann gibt es die Episode, dass eines der berühmtesten Gebäude in Rom ist dieser Doppeltempel von Dea Roma und Venus. Und den hat Hadrian entworfen. Das ist ein Doppeltempel, wo die beiden Apsiden Rücken an Rücken stehen. Das heißt, du gehst auf der einen Seite rein und bist im Venus-Tempel und auf der anderen Seite bist du im Dea Roma-Tempel.
Ah, cool.
Mhm. Ein Teil davon steht heute auch noch.
Mhm.
Und Hadrian schickt dem Apollodor ins Exil den Plan und sagt, was haltest du davon? Und Apollodor sagt, na, nicht viel und zählt halt ein paar Kritikpunkte auf. Und was macht der Hadrian?
Den Brief anzünden? Keine Ahnung.
Nein, er lässt den Apollodor hinrichten.
Oh, im Exil?
Ja.
Oh.
Also das ist zumindest die Geschichte, die Cassius Dio überliefert.
Okay.
Wobei Hadrian ja sonst eigentlich ein gutes Standing hat, aber anscheinend hat er...
Einfach,
das hat ihn
den genervt.
Das hat ihn ziemlich genervt.
Auch wenn er im Exil ist und
ja.
genervt.
Aber wie dem auch sei, das Pantheon, egal jetzt ob von Apollodor errichtet oder nicht von Apollodor errichtet, mit der Errichtung wird unter Trajan bereits begonnen und nicht erst unter Hadrian.
Okay.
Weil man hat verschiedene Ziegel mit trajanischen Stempeln gefunden, die im Mauerwerk einverbaut sind.
Mhm.
Ja, was haben wir jetzt von dem Gebäude prinzipiell heute da, wenn wir davor stehen? Man kann sich in Google Street View eine sehr nette Ansicht vom Gebäude anschauen rundherum.
Es ist ja auch eins der berühmtesten Gebäude. Es wird ja immer aufgezählt mit anderen Sehenswürdigkeiten, die man unbedingt sehen muss.
Und es hat ja extremen Einfluss auf andere Gebäude weltweit ja auch.
Schön.
Das Kapitol in Washington ist ja danach errichtet. Aber wir haben davor eben diesen Pronaos, diesen Eingangsbereich, der gebildet ist wie eine klassische Tempelfassade und dahinter die Kuppel, diesen Raum mit der Kuppel. Wir haben dazwischen einen Übergangsbereich, eine Türe mit einer Türschwelle. Diese Türe mit Türschwelle ist an der ursprünglichen Position des Vorpantheon bereits, weil die Türschwelle ist erhalten geblieben und es ist klar, weil die Türschwelle ist aus kleinasiatischem Marmor und wiegt 38 Tonnen. Die würde ich nicht nochmal bewegen wollen.
Die bleibt dort. Das bleibt, egal wie viele Blitze einschlagen.
Ja, die bewegt sich nicht beim
die
Blitz.
Die bewegt sich nicht mehr so schnell.
Und dahinter gibt es diese Doppeltüranlage mit also so Türflügel, die Bronzetür eben haben. Und diese Bronzetür ist auch noch aus der Originalgestaltung raus. Ist mit 5,9 und 11,9 Meter ziemlich groß. Ich habe ja schon zuerst erwähnt gehabt, dass vor dem Pantheon im Süden ein großer Platz gewesen ist. Der dürfte so 60 mal 120 Meter groß gewesen sein, gepflastert mit Travertinplatten, mit Säulenhallen umgeben im Westen, Norden und Osten. Die Säulen waren aus grauem Granit. Man hat einen Stufenunterbau gehabt aus Giallo Antico. Giallo Antico ist der sogenannte numidische Marmor, also aus dem heutigen Tunesien. Und da ist eben die Frage, ob das nicht ursprünglich wie ein Kaiserforum gewirkt hat.
Weil es so
vom Aufbau her wie ein Kaiserforum wirkt. Mit einer Hallenanlage und einem großen Zentralbau, auf das hinzuläuft. Der Pronaos, also der kleine Eingangsbereich, schaut aus wie ein klassischer römischer Podiumstempel, ist 33,10 x 15,5 Meter groß, von Norden her zugänglich und heute eben über die gesamte Breite zugänglich. Ursprünglich diese Treppen waren eben bis zu 1,5 Meter hoch. Wir haben an der Front 8 Säulen. Diese Säulen sind aus ägyptischem grauen Granit. Sind unkannelierte Säulen, das ist einmal was Bemerkenswertes, weil normalerweise sind die Säulen ja immer kanneliert. Dann haben wir Marmorbasen bei den Säulen auch wieder. Und dahinter gibt es dann noch einmal diese Unterteilungen in die drei Schiffe. Da haben wir dann noch einmal 4x2 Säulen und die sind aus rotem Granit gefertigt.
Die sind anders, okay.
Wir haben dann, wenn man an der Vorderfront steht, haben wir im Fries oben diese Inschrift über Marcus Agrippa. Diese Inschrift, die aber auch erst aus hadrianischer Zeit stammt, wie man weiß. Das Gebäude ist ja komplett neu gebaut worden, nach den Blitzschlägen. Dann darüber liegt der Giebel. Und dieser Giebel ist heute leer, das Giebelfeld. Man nimmt an, dass in der Antike darin ein Adler abgebildet gewesen ist, der die Corona Civica, also die Bürgerkrone, in den Fängen gehalten hat. Dann diese 4x2 Säulen unterteilen diese drei Schiffe eben. Als Fußboden hat man verschiedene Steinplatten in diesem Bereich verwendet, aus Granit, aus Marmor, aus Travertin. Und man hat in den Seitenschiffen kleine Apsiden, wo wahrscheinlich Statuen aufgestellt gewesen sind. Und deshalb die Sache, ob das nicht die Götterstatuen sind, weshalb das Ganze eben Pantheon in diesem Vorderbereich nur geheißen hat. Zu meiner Schande muss ich gestehen, wie ich in Rom war, ist mir das nicht so stark aufgefallen. Ich bin einfach durchrein in die Kuppel.
Das war so, wo ist die schöne Kuppel?
Genau, wo ist die schöne Kuppel?
Säulen habe ich schon viele gesehen in meinem Leben. Säule ist Säule.
Säule ist Säule, ja. Wir wollen rein, wo alle Touristen rein wollen. Genau. Weil es achtet ja sonst auf keiner auf diesen,
ja,
auf
ja,
diesen,
ja. Obwohl das der Hauptbereich war mal.
Genau.
Lustig, ja.
Es gibt dann diesen Durchgangsbereich, diese Tür, dieses Portal in den Kuppelraum hinein. Und auf dieser Tür ist noch einmal eine Inschrift. Und diese Inschrift erwähnt eine Restaurierung des Gebäudes und das Septimius Severus und Caracalla im Jahr 202 nach. Also da dürfte es noch einmal irgendwas gehabt haben. Aber da ist eben noch einmal die Inschrift drauf. Das ist Ziel 6, 896. Ziel 6, 896 ist übrigens auch die andere, die große Agrippa-Inschrift. Das sind beides unter derselben Nummer, nur einmal mit A und einmal mit B versehen. Weil es ist ein Ort von der Inschrift her. Beim Portal ist was bemerkenswert, und zwar gibt es dort zwei sogenannte Hypertyria.
Da was?
Hypertyron heißt das in Einzahl. Das sind so Vorsprünge, die bei Türen angebracht gewesen sind in der Antike. So kleine Regendächer, dass du, wenn du im Freien vor der Tür stehst, dann hast du so ein bisschen eine Überdachung, dass dich das nicht anregnet gleich. Und bei dem Portal hast du das auf beiden Seiten. Und das deutet eben darauf hin, dass das ursprünglich, da wo heute die Kuppel ist, auch ein runder Saal, freier Bereich, ein Gartenbereich oder so war, weil sonst stehst du ja nicht im Freien dann.
Ist der immer noch da, der Hypo?
Ja. Wie heißt er? Hypertyron.
Hypertyron, okay.
Also der Wetterschutz, der eben in zweifacher Ausführung vorhanden ist. Ja, und wenn man dann einmal durch das Portal reingeht, kommen wir in die große Rotunde mit einem Innendurchmesser von unterschiedlich 43,3 oder 43,44 Meter. Das sind 150 römische Fuß. Und nicht nur der Durchmesser, sondern auch die Höhe. Das heißt, das ist wirklich eine ideale Kugel, die da eingeschrieben ist eigentlich.
Naja, eine vielleicht geplante ideale Kugel. Eine ideale Kugel gibt es nicht, habe ich gelernt.
Ah, tatsächlich?
Ein Kreis ist nur theoretisch ideal. Wir haben noch nie einen idealen Kreis zusammengebracht. Ah. Und Kugel dadurch eben auch.
Spannend.
Sorry.
Spannend.
Ausschwenke.
Macht nichts.
Die ideale, fast ideale
Kugel. Also die fast ideale Kugel, die in der Antike sicher ideale Kugel, weil da haben sie Theorie noch nicht gehabt.
Ah ja.
Schätze ich mal. Wir haben hier einen überwölbten Rundbau, der aus Opus Cementitium errichtet ist, aus diesem römischen Gussmauerwerk, wo man Ziegeln rein verwendet hat, beziehungsweise verschiedene Ausgleichslagen aus verschiedenen Materialien, einerseits aus Ziegeln und andererseits aber auch aus Tuff und dann wieder Ziegelschicht dazwischen. Und ganz oben in der Kuppel hat man hauptsächlich Tuff verwendet und das Ganze dünner gemacht, damit die Kuppel leichter ist oben.
Oh, smart.
Das ist wirklich sehr smart.
Ein paar Architekten kennen sich wohl doch aus.
Ja, weil wenn du schaust, das Ganze ruht ja ohne Stützpfeiler.
Ja.
Das ruht ja eigentlich nur in der Kuppel selbst drinnen. Und das ist etwas, was du mit antiken und mittelalterlichen Mitteln sehr schwer erreichen kannst, ohne dass du Stützpfeiler hast, ohne dass dir das Ganze einbricht.
Ja.
Und wahrscheinlich gibt es ja deshalb oben im Schnittpunkt der Kuppel dieses Opaion, diesen Lichtdurchlass, diesen offenen Bereich, einerseits für Licht und andererseits für Regenwasser, dass du da oben noch einmal ein bisschen den Druck wegnimmst. Das ist ja übrigens die einzige Lichtquelle für drinnen. Das Portal.
Keine Fenster.
Keine Fenster, das ist alles zu.
Nur oben.
Nur oben.
Ach, das muss wunderschön sein, wenn da richtig Sonnenlicht durchscheint und von oben.
Vor allem auch auf die bunte Marmorgestaltung, die im Innenraum noch da ist. Aber wir haben bei der Kuppel selbst auch einen lustigen Trick, wenn man sich den Querschnitt der Kuppel anschaut.
Ja.
Wir haben die Kuppel selbst, die auf am Fundament ruht, auf einem ringförmigen Fundament, auf dem am sogenannten Tambour. Und dieser Tambour ist 7,5 Meter breit und 4,6 Meter tief. Und der ist auch aus Gussmauerwerk. Wir haben in der Kuppel selbst eine Kassettendecke. Die Kassettendecke sind 5 Ringe nach oben und 32 Kassetten, die umlaufen. Und wenn man sich das genau anschaut mit dem Querschnitt, sieht man, dass nur die obersten drei Reihen der Kassetten wirklich freischwebend sind. Die unteren beiden gehören zu dem Tambour, zu diesem umlaufenden Stabilisationsring dazu. Das heißt, die Kuppel ist eigentlich weniger freischwebend, als sie von innen wirkt.
Als sie wirkt. Ah, okay, das heißt, nur die oberen drei schweben wirklich frei.
Genau.
Und die unten sind noch stabil.
Die sind noch stabil von außen gehalten. Mhm. Und Entschuldigung, es sind nicht 32, sondern es sind 28 Kassettenketten.
Aha. Mhm. Heißen die Einschürfungen so?
Ja, das sind die einzelnen Kassetten. Das ist eine klassische Kassettendecke, wie du es auch später dann in Holz zum Beispiel überall findest. Mhm. Bei römischen Grabbauten hast du es auch immer wieder.
Mhm.
Das sind so einzelne Felder, die in dem Fall ausgestattet gewesen sind mit Rosetten und auch so mit Sternenmustern. Oh. Weshalb eben der Cassius Dio gemeint hat, na, vielleicht ist das doch das Himmelsgewölbe gewesen. Ich habe schon erwähnt, dass die Innenraumgestaltung sehr farbig ist und eigentlich noch so erhalten ist, wie es in der Antike war. Also wir haben zum Beispiel einen Fußboden aus Porphyr, aus Granit, dann wieder aus diesem Giallo Antico, aus Pavonazzetto. Und wir haben die Wand selbst, die in zwei Dekorzonen geteilt ist. Unten gibt es 7 Nischen und das Portal in der unteren Zone, also das Portal, wo man reinkommt. Und da haben wir verschiedene Säulen, die diese Nischen abtrennen und verschiedene färbige Gesteinsplatten. Und oben haben wir die Attika-Zone, auch wieder mit Nischen, die aber leider nicht mehr ganz im originalen Zustand vorhanden ist. Es gibt aber unter anderem von Raphael, von diesem Renaissance-Künstler, Stiche der Innengestaltung, weshalb man sich es noch vorstellen kann, wie das wirklich ausgesehen hat. Also wir haben mit der Kuppel eigentlich einen Höhepunkt der römischen Ingenieurskunst vor uns.
Mhm.
Weil es hat sehr lange gedauert, bis die Kuppel mit diesen Ausmaßen wieder erreicht worden ist. Wie lange glaubst du? Also wie lange glaubst du, war das die größte Kuppel?
Bis die nächste gebaut worden ist?
Ja.
Ich glaube in der römischen Architektur gar nicht mehr.
Mhm.
Vielleicht erst mit dem Christentum irgendwo, weil da gibt es viele Kuppeln.
Da gibt es wieder Kuppeln, genau.
Also es gibt um ja den Tausend herum, keine Ahnung.
Na, sogar später noch. Also es gibt ja einerseits den Petersdom, der ist sehr ähnlich.
Ja.
Petersdom hat aber die ähnliche Maße, beziehungsweise ein bisschen kleiner sogar als die Kuppel da.
Ja.
Aber die nächstgrößere Kuppel ist, je nach Angabe, der Dom von Florenz.
Okay.
Mit 43 bis 45 Metern Durchmesser.
Und wann war das? 14. Jahrhundert?
15. Der wird 1436 begonnen und 1873 fertiggestellt.
Crazy. Und seitdem gab es keine größeren
Kuppeln. Also in diesem Zwischenraum gab es keine. Und danach kommen erst die größeren Kuppeln. Aber danach kommen auch andere Konstruktionsmöglichkeiten. Da kommen Stahlkonstruktionen, da kommt Gussbeton etc.
Mhm.
Und das wird dann natürlich leichter, weil ZB gibt es eine in Österreich errichtete Kuppel.
Aha.
Und zwar die sogenannte Rotunde in Wien. Die wurde 1873 für die Weltausstellung errichtet und die hatte einen Durchmesser von 108 Metern. Und das ist eben eine Stahlkonstruktion mit Holz und Gips, also sehr leicht.
Mhm. Also viel leichter zu konstruieren.
Viel leichter zu konstruieren, kann weniger schnell einbrechen. Das Gebäude steht heute nicht mehr, das ist 1937 abgebrannt.
Mhm.
Heutige Kuppelbauten sind natürlich alle viel, viel, viel größer.
Und riesig.
Und es gibt unter anderem jetzt die europäisch größte Kuppel, steht in Civitavecchia in Italien und ist der sogenannte Enel-Doms. Der ist 2012 gebaut worden und dabei handelt es sich um die größte Aluminiumkuppel von Europa. Hat einen Durchmesser von 144 Metern und ist ein Kohlelager.
Oh, ein Kohlelager?
Ein Kohlelager.
Okay.
Aber was glaubst du, ist die größte Kuppel?
Was ist die größte Kuppel?
Ich weiß nicht. Und wie groß ist sie?
Ich habe absolut
keine Ahnung. Mich hat es ein bisschen verwundert.
Ja.
Erstens einmal, wie groß sie ist und zweitens, wofür sie dient.
Oh, ich schätze mal, es ist keine Kirche, kein Dom, nichts, wo dann man zuerst denken wird.
Es ist Ende der 2010er Jahre und es steht in den USA und es hat 275 Meter Durchmesser.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie groß das sein soll. 200 irgendwas.
Steht in Arlington, Texas und ist das AT&T-Stadion der Dallas Cowboys.
Das finde ich gut.
Also das Ding hat fast siebenmal so viel Kuppeldurchmesser wie das Pantheon und dieser Footballstadion.
Ein geschlossenes Footballstadion?
Ja.
Sehr riesig.
Mhm.
Oh wow.
Also man sieht, dass das Kuppelgebäude natürlich auch Vorbild für andere Gebäude war. Ich habe eben den Petersdom erwähnt schon.
Sicher.
Aber es gibt auch hier noch den Invalidendom in Paris, ZB.
Mhm.
Oder das Kapitol in Washington, das habe ich eben auch schon erwähnt gehabt.
Mhm.
Dann in Berlin die Rotunde des Alten Museums. Und etwas, was es nie in das fertige Stadion geschafft hat, aber in Plänen vorhanden war, die sogenannte Große Halle in Berlin, die Albert Speer konzipiert hat für das Dritte Reich. Die war auch
kuppelig
und an das Pantheon angelehnt. Mhm. Und es gibt natürlich heute das Pantheon in Paris auch.
Ja.
Aber das schaut ganz anders aus.
Ja, da ist das kuppelig?
Nö.
Das ist was anderes.
Ja.
Ja. Okay.
Aber die Funktion vom Pantheon in Paris ist die Funktion, die das Pantheon eigentlich in der Neuzeit abbekommen hat. Nämlich als Grabstätte für berühmte Persönlichkeiten.
Ah, oh, ist das eine Grabstätte?
Das ist eine Grabstätte. Jetzt?
Aha.
Zumindest für Persönlichkeiten ab der Renaissance oder frühen Neuzeit hat man reingegeben. Zum Beispiel Raphael ist drinnen bestattet.
Mhm,
der
was für eine Erde.
Künstler, der das den eben auch dokumentiert hat.
Ja.
Der ist gar nicht so alt geworden, der ist nur 37 geworden, habe ich gesehen.
Ah, oh, ja.
Hm. Blöde Zeit, so Beginn des 16. Jahrhunderts. Aber einer meiner Lieblingskomponisten ist auch dort bestattet, nämlich Arcangelo Corelli, so ein Barockkomponist. Und zwei der frühen italienischen Könige, nämlich Victor Emanuel II. Und Umberto I. Die sind auch drin bestattet. Die sind eben in diesen Nischen in der Rotunde drinnen.
Voll die Erde eigentlich.
Eigentlich schon, ja.
Wenn jemand die Idee hätte und es dir anbieten würde, würdest du gerne im Pantheon begraben werden?
Oder gestattet werden? Da sind mir zu viele Leute dort.
Zu viele Touristen.
Zu viele Touristen. Alle knips, knips, knips.
Und alle ignorieren all die Säulen und gehen nur zur Kuppel.
Genau, und dann schauen sie an. Und steigen dann in irgendwelche Abflüsse rein. Das habe ich nämlich vergessen zu sagen, es ist ja oben offen.
Ja.
Das heißt, es regnet rein.
Ja, nass ist wahrscheinlich zwischendurch.
Es ist nass zwischendurch, aber der Boden ist leicht geneigt, dass es in Richtung von Abflüssen, die es gibt. Es sind insgesamt gibt 22 so kleine Abflüsse drinnen.
Kleiner Kanaldecken in der Mitte. Achso. Ja. Die Leute haben sich schon was gedacht dabei,
ja, würde ich jetzt mal sagen. Meine Römer haben sich sowieso so viel dabei gedacht.
Ja, die haben sehr viel gedacht.
Du bist nicht überzeugt, ich merke
schon. Doch, schau, das ist wirklich ein schönes Gebäude, kann man nichts sagen. Jetzt haben wir wieder ein Gebäude in unserer Sammlung. Falls jemand Fragen hat dazu, entweder an die Susanne oder an mich, ihr könnt uns gern schreiben. Wir sind zu finden unter Artefakte erzählen, eigentlich überall. Einfach googeln. Wir sind zu finden. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, das ist die artefakte_erzählen@gmx.de.
Und hören können Sie uns eben auch über unseren Blog Artefakte erzählen und über Spotify, TuneIn, diese Google Podcasts, Wissenschaftspodcasts.
Dort, wo du Podcasts.
Genau, also dort, wo du uns eigentlich hörst, sind wir auch sonst immer zu hören.
Wir sehen uns dort.
Wir sehen uns dort oder hören uns dort, je nachdem.
Schönen Tag noch.
Ciao.